Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuna-Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschuna-gemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Tu doch einfach, was ich sage. Mit dieser Aufforderung habe ich den Predigttext überschrieben, der in 2. Könige 5, Vers 9 bis 15 steht, und ich lese ihn nach der Elberfelder Übersetzung. Da kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und bade dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Da wurde Naaman zornig und ging weg, und er sagte: Siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abana und Parpa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten: Mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat: Bade, und du wirst rein sein. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge, und er kam und trat vor ihn und sagte: Siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Naaman war ein angesehener Feldherr. Durch ihn erlebte das syrische Heer kriegerische Erfolge. Unter seiner Führung haben sie gegen Israel gesiegt. Deshalb genoss Naaman hohes Ansehen bei seinem König. Der Mann hatte eine wirklich gute Position und er war beliebt. Der Grund aber, warum Naaman nach Israel reist, ist, weil er Aussatz hatte. Wahrscheinlich war das wohl so eine Art Schuppenflechte. Später in der Geschichte wird beschrieben, dass Elisas Diener, der die Krankheit von Naaman zur Strafe bekommt, aussätzig wie Schnee war. Es handelt sich also schon um eine Krankheit, die Naaman eingeschränkt hat, die aber nicht unbedingt ansteckend gewesen sein muss. Denn schließlich ist Naaman noch mit einem ganzen Gefolge unterwegs und er erwartet, dass Elisa zu ihm nach draußen kommen würde. In dieser Lage befindet sich Naaman also. Er ist der syrische Feldherr, angesehen und beliebt, und er ist krank. Ausgerechnet ein israelitisches Mädchen, das als Sklavin in seinem Haus arbeitet, weist ihn auf den Propheten hin, der ihm helfen könnte. Und damit beginnt unser Predigttext, dass Naaman nun zu Elisa reist, dem Propheten Gottes. Es ist keiner aus dem israelitischen Volk, der da Hilfe sucht. Keiner, der ungesehen mal fragt, ob der Prophet da vielleicht etwas versuchen könnte. Keiner, der schon erlebt hat, was Gott alles bewirkt hat oder was er kann. Warum gerade der Syrer? Warum steht da keine Geschichte, wo erzählt wird, bei wem die Israeliten ihre Hilfe suchen? Jetzt, als ihr Land geteilt ist, als die Könige gottlos regieren, als sie im Krieg mit anderen Ländern sind. Wo suchen wir Hilfe in Zeiten der Not? Trauen wir Gott zu, dass er auch zu uns redet? Wir haben doch erlebt, dass er Wunder tut, dass er da ist. Aber das gilt nicht nur für uns. Wenn Freunde oder Nachbarn krank sind oder hilflos sind, Schicken wir sie zu Gott? Trauen wir Gott zu, dass er auch zu ihnen spricht, dass er auch sie verändert, sie heilen kann? Im Stillen für diese Menschen zu beten, ist ein guter Anfang. Aber es ist auch eine sichere Zone für uns. Wenn doch nichts passiert, weiß ja keiner, dass ich eigentlich Gott um Hilfe gebeten hatte. Naaman auf jeden Fall hat große Erwartungen. Und sein Auftritt ist auch nicht gerade zu übersehen. Mit mehreren Pferden und Wagen fährt er davor Elisas Haus vor. Später ist sogar von seinem ganzen Gefolge die Rede. Kein Wunder, dass ein Mann, der so eine hohe Position hat, mit einer ganzen Dienerschaft und Schutzleuten, mit Soldaten unterwegs ist. Außerdem hatte er auch viele Geschenke mit, wahrscheinlich auch als Gegenleistung für die Heilung. Und die müssen ja auch irgendwie transportiert und bewacht werden. Ich stelle mir das schon ziemlich pompös und auffällig vor, wie Naaman da mit dem ganzen Tross vorfährt. In dem Ort in Samaria wird wohl keinem entgangen worden sein, dass da ein ausländischer Militär Hilfe sucht bei dem Propheten. Und sein Aufwand war scheinbar auch nicht umsonst. Naaman bekommt einen klaren Auftrag. Geh hin und bade dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Das ist eigentlich ein simpler Auftrag, den Naaman da bekommt. Er musste dabei halt selbst aktiv werden. Aber er bekommt auch schon gesagt, wie das Ganze ausgehen wird, was das Ergebnis sein wird. Manchmal wünsche ich mir auch so klare Anweisungen von Gott. Mach dies und jenes, Sarah, und dann wird das passieren. Das musst du tun und folgendes ist die Reaktion daraus. Bade und du wirst rein sein. Dieses Tat-Reaktionsschema, wie ich es für mich genannt habe, kommt in dem Abschnitt vom Predigttext insgesamt 4-mal vor. Bade und du wirst rein sein. Naaman soll sich baden oder in anderen Übersetzungen auch waschen. Damit knüpft Elisa an die Vorschriften der Reinigung vom Aussatz an. In 3. Mose 14, Vers 8 heißt es, und der zu reinigen ist, soll seine Kleider waschen und all sein Haar scheren und sich im Wasser baden. Im Hebräischen wird da an beiden Stellen das gleiche Wort verwendet. Sich baden, das soll Naaman eben 7-mal im Jordan tun. 7, die Zahl der Vollkommenheit, die in der Bibel immer wieder auftaucht, wenn es um Gottes Handeln geht. In 7 Tagen erschuf Gott Himmel und Erde. Noah hat jeweils 7 Tage gewartet, bis er wieder eine Taube aussendet. Oder bei der Eroberung Jerichos zogen 7 Priester mit 7 Posaunen am 7. Tag 7-mal um die Stadt. 7-mal soll Naaman jetzt auch untertauchen. Das ist keine kreative Idee von Elisa, sondern es wird deutlich, Gott ist hier am Werk. Und das, was Elisa als Reaktion voraussagt, ist im Prinzip ein doppeltes Ergebnis. So wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Naamans Fleisch, also der äußerliche, sichtbare Leib, der Körper, wird gesund werden. Das ist ja das, was Naaman wollte. Und zusätzlich wird er rein sein. Nach israelitischem Verständnis bedeutet unrein sein, aufgrund der Krankheit vorübergehend aus der Gemeinschaft und vom Gottesdienst ausgeschlossen zu sein, beziehungsunfähig zu sein. Im 3. Buch Mose in Kapitel 13 und 14 ist ausführlich beschrieben, was als Aussatz gilt und was da gemacht werden muss. Und wenn hier nun steht, dass Naaman rein sein wird, heißt es, dass er wieder Teil der Gemeinschaft sein wird, wieder beziehungsfähig sein wird zu Menschen und zu Gott. Neben der körperlichen Heilung sagt Elisa also eine innere Reinigung voraus, eine Veränderung durch Gott. Naaman wollte einfach nur gesund werden. Gott bietet ihm eine viel umfassendere Heilung. Diesen doppelten Sinn hat Naaman zu dem Zeitpunkt aber wohl noch nicht verstanden. Geh hin und bade dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Das ist der Auftrag, den Naaman bekommt, nachdem er sich aufgemacht hatte, um einfach nur geheilt zu werden. Allerdings wird ihm diese Anweisung nur von einem Boten von Elisa überbracht und nicht von dem Propheten persönlich. Der lässt sich gar nicht blicken. Aber geht es denn hier um Elisa? Geht es darum, dass er Heilung und Wunder vollbringt? Gott gebraucht Elisa. Aber der Handelnde, derjenige, der spricht, derjenige, der Veränderung hervorbringt, ist immer noch Gott. Traue ich Gott zu, dass er zu mir, dass er zu anderen spricht? Machen wir uns auf zu ihm und erwarten Veränderung von ihm? Naaman hatte die Erwartung. Er hat dafür einen weiten Weg auf sich genommen. Gott hat durch Elisa zu Naaman geredet. Er hat eine klare Handlungsanweisung bekommen und ihm wurde auch schon das Ergebnis gesagt. Nämlich, dass er dann gesund sein würde. Genau das wollte er doch. Aber dass das alles so ablaufen würde, damit hat er nicht gerechnet. Vers 11 und 12. Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abana und Parpa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Unsere Vorstellungen und Gottes Reden, meine Vorstellungen und Gottes Reden. Was hat denn der Heide von dem Propheten erwartet? Was waren seine Vorstellungen von der Heilung und was waren vielleicht auch seine Vorstellungen, was ihm in seiner Position zustand? Zuerst lässt der Prophet sich gar nicht blicken und schickt nur einen Assistenten nach draußen und dann kommt keine Reinigungszeremonie, kein großer Auftritt, kein Anrufen eines Gottes, keine bedeutungsvollen Gesten, gar nichts, wie Naaman sich das vorgestellt hatte. Und er hatte sich einen ziemlich genauen Plan ausgemalt, wie das alles nacheinander ablaufen soll. Wenn wir ehrlich sind, kennen wir diese Einstellung doch allzu gut. Wir beten vielleicht, Gott, lass mich an dieser Stelle im Beruf weiterkommen und haben selber schon im Kopf, wie Gott oder wie vielleicht ich sogar selber da vorgehen muss, um das zu erreichen. Gott, bitte mach mich gesund von der Krankheit und eigentlich könnten wir gleich weiterbeten und mach es bitte so und so und bis dann und dann. Oder Gott, ich möchte, dass mein Nachbar von dir erfährt und Christ wird. Ich lade ihn jetzt zum Gottesdienst Al Dente ein und dann führen wir ein langes Gespräch danach, wo er viele Fragen stellt. Dann kommt er mit in den Gottesdienst und dann soll er sich bitte bekehren. Oder wenn es um unsere Zukunft geht, wie oft ist unser Gebet eine Bitte für das, was wir uns eigentlich schon überlegt haben, wie es ablaufen soll und wo Gott eigentlich nur noch seinen Segen dazugeben muss. Was wäre das denn für ein Gott, der zu unseren Plänen nur noch sein Ja gibt und vielleicht dabei ist? Wir dürfen Wünsche und Pläne haben. Gott hat uns als kreative Menschen geschaffen, als solche, die Vorlieben haben, die sich über ihre Zukunft Gedanken machen können. Auch Naaman hatte den Wunsch, geheilt zu werden. Nur wie Gott dann in einzelnen Schritten vorgeht, das können wir ihm nicht vorschreiben. Oder wann es passiert, wie lange ich vielleicht auch manchmal aushalten muss. Das ist allein Gottes Sache. Und da ist Vertrauen gefragt. Aber das Gute ist, dass ich Gott meine Vorstellung sagen kann. Wie oft ist mein Gebet: Also Gott, wenn du mich fragst, ich würde es so und so machen, aber ich bin mal gespannt, was du daraus machst. Meine Vorstellung mit Gott zu teilen, das hilft schon mal. Und dann ist aber der nächste Schritt, auf sein Reden zu hören, manchmal auch auf sein Reden zu warten, das zu tun, was er sagt. Und wie reagieren wir, wenn es anders wird, als wir uns das vorgestellt haben? Reagieren wir wie Naaman? Da wurde er zornig und ging weg, beziehungsweise und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Was tut man denn, wenn man sich umwendet? Wenn man vor jemanden steht und sich umwendet, sich umdreht, dann wendet man demjenigen immer automatisch den Rücken zu. Sich umwenden heißt, dem, dem ich gerade noch zugewandt war, den Rücken zuzudrehen. Naaman erklärt den Versuch, dass der Prophet Gottes ihm helfen kann, also für gescheitert. Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Man kann sich seine Wut und Empörung richtig bildhaft vorstellen. Wie er umdreht und Kommando gibt, dass die ganze Truppe, alle, die mitgekommen waren, wieder abreißen. Wie er da behandelt wurde, das entspricht ihm nun wirklich nicht, seiner Würde. Und was von ihm verlangt wurde, ergibt ihm nun wirklich nach menschlicher Logik keinen Sinn. Um sich von einer Krankheit zu reinigen, ist klares Wasser nötig. Das würde wohl niemand anzweifeln. Abana und Papa, das sind Quellflüsse, die in bzw. bei Damaskus fließen und die klar und sauber sind. Und im Vergleich dazu ist der Jordan durch seinen langen Lauf wirklich dreckig. Und sich mit einer Hautkrankheit da drin zu baden, ist wirklich eine Zumutung. Ja, Gott mutet hier etwas zu, das nach menschlicher Logik keinen Sinn ergibt. Naaman hatte sich auf den Weg gemacht und er hatte die Erwartung, dass durch den Propheten Jahwes Heilung möglich ist. Er hatte genaue Vorstellungen, wie das ablaufen sollte, und die sind enttäuscht worden. Und nun ist er wahrscheinlich schon wieder auf dem Weg zurück nach Syrien. Zum Glück steht jetzt hier nicht, und er zog seine Straße zornig weiter, und es war's dann. Ich glaube, dann würde die Geschichte nicht so ausführlich in der Bibel stehen. Denn nun kommen die Diener zu Wort, die mit ihm gereist waren, die ihn begleitet haben, die das alles mitgesehen und mitgehört haben. Mit drei verschiedenen Worten wird beschrieben, dass sie zu ihm gehen und mit ihm sprechen. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sprachen. Ihnen scheint es wirklich wichtig gewesen zu sein, wie gut, dass Naaman in seiner Wut und Emotionalität solche treuen Diener bei sich hat, die rational denken und die den Mut haben, ihn in seine Situation reinzureden, die ihn korrigieren, die ihn darauf hinweisen, dass er nicht richtig oder vielleicht zu schnell handelt. Mein Vater, so sprechen sie ihn an, oder Luther übersetzt, lieber Vater. Interessant ist, dass da das hebräische Wort Ab steht, Abba, Vater. Im Alten Testament ist das keine unübliche Anrede für ältere oder angesehene Personen. Und es drückt eine gewisse Ehre oder auch Ehrfurcht dem Älteren gegenüber aus. Naaman wird nicht von oben herab zurechtgewiesen. Die Diener kritisieren sein Verhalten, aber ihm als Person bringen sie Respekt entgegen. Wer darf denn mir in mein Glaubensleben reinreden? Von wem lasse ich mir sagen, wo ich vielleicht gerade in die falsche Richtung unterwegs bin, vielleicht zu schnell resigniert habe? Wir sind mit so vielen Christen zusammen unterwegs, mit manchen in engerem Kontakt und mit anderen weniger. Wir reden so schnell über das Wetter oder über Beschwerden. Lasst uns auch über unsere Beziehung zu Gott reden, über den Weg, wo wir mit ihm unterwegs sind, über die Fragen, die wir haben, wo wir Gott nicht verstehen. Vielleicht verrenne ich mich gerade und merke es gar nicht. Wie hilfreich, wenn da ein Bruder oder eine Schwester den Mut hat und mich darauf hinweist, mich zurückholt. Was die Diener zu Naaman sagt, ist ja im Prinzip, tu doch einfach das, was von dir verlangt wird. Und dabei benutzen sie sogar die gleichen Worte, wie Elisa das am Anfang gesagt hat. Bade und du wirst rein sein. Da haben wir wieder das Tat-Reaktionsschema. Mach es doch einfach, dann wirst du geheilt. Die Diener kennen Naaman gut genug, um sowas sagen zu können. Sie wissen, dass er bereit gewesen wäre, etwas Großes zu tun oder einen hohen Preis dafür zu bezahlen. Schließlich hatte er ja jede Menge Geschenke mit. Aber stellen wir uns einmal vor, Naaman hätte eine ungewöhnliche oder schwierige Tat vollbracht. Dann könnte er sich selbst Erfolg und Ruhm zuschreiben. Dann hätte er es geschafft. Dann steht er gut da. Darum geht es aber nicht. Gott ist der Handelnde. Und Gott allein ist derjenige, dem Ehre gebührt. Ihm, der die Heilung vollbringt, auf einem scheinbar unlogischen, auf einem einfachen Weg. Allein auf sein Wort hin soll Naaman vertrauen. Wir wissen nicht, wie lange die Diener geredet haben. Wir wissen nicht, wie schnell Naaman sich hat überzeugen lassen. Von jetzt auf dann befinden wir uns in der Geschichte am Jordan. Und dort tut Naaman genau das, was ihm aufgetragen wurde. Mit den gleichen Worten, wie Elisa das vorher gesagt hat, wird jetzt beschrieben. Und er tauchte im Jordan 7-mal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. 7-mal tauchte er im Jordan unter und sein Fleisch, also seine Haut, wird geheilt und er wird rein. Hier wird jetzt dieses Tatreaktionsschema wahr. Naaman taucht unter und er wird geheilt. Das ist jetzt kein allgemeingültiges Rezept, was gilt für Menschen, die Aussatz haben oder für Heiden, die Aussatz haben. Wenn ein anderer in den Jordan steigen würde, würde wahrscheinlich nichts passieren. Weil Naaman den Worten Gottes gehorcht hat, ist er geheilt worden. Dazu musste er in den dreckigen Jordan steigen, obwohl das nach menschlicher Logik keine Genesung hervorbringt. Und dazu hat es eben nicht gereicht, dass er 1-mal oder 2-mal oder 3-mal untertaucht, sondern 7-mal. Es geht darum, im Gehorsam zu vertrauen, Gottes Wort, Gottes Auftrag allein zu gehorchen. Tu doch einfach, was ich sage. Das ist schon ein bisschen riskant. Wenn ich jemandem vertraue, baue ich zwar auf Erfahrungen aus der Vergangenheit, die Garantie für die Zukunft habe ich aber trotzdem nicht. Da habe ich keine Kontrolle mehr drüber. Gehorchen heißt auch, das zurückzustellen, wie ich es gern hätte oder wie es für mich logisch erscheint. Wir wissen aus Erfahrung, dass Gott handelt, dass er hindurchträgt, dass er einen guten Plan hat. Und trotzdem fordert es uns immer wieder heraus, allein auf Gott zu vertrauen, ihm zu gehorchen, wenn er uns vor herausfordernde Aufgaben stellt, ihm zu vertrauen, wenn er uns unebene Wege oder manchmal auch Umwege führt, zu gehorchen, wenn er uns Aufträge gibt, die gegen unsere menschliche Logik sprechen. An der Geschichte von Naaman sehen wir, dass, weil er gehorcht hat, eintritt, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Sein Körper ist gesund geworden, geheilt vom Aussatz. Und nach dem israelitischen Verständnis ist er wieder Teil der Gemeinschaft, wieder beziehungsfähig. Und auch innerlich ist er rein geworden, verändert durch Gott. Er ist nun Teil der Gemeinschaft mit Gott. So entschlossen, wie er mit seiner ganzen Karawane im Zorn umgedreht war, so kehrt er jetzt mit allen zu Elisa zurück. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Umkehr. Auf den ersten Blick lokal, weil er zurückgeht, aber auch geistlich gesehen. Denn am Ende dieses Abschnitts steht er vor Elisa und kann sagen, siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Er hat verstanden, dass Gott die Heilung bewirkt hat. Gott allein ist der Handelnde. Seine Wege entsprechen nicht immer unseren menschlichen Vorstellungen oder unserer menschlichen Logik. Aber sie sind gut, weil er sie aufträgt. Und um das zu erfahren, sind wir herausgefordert, ihm zu vertrauen, ihm im Gehorsam zu vertrauen. Machen wir so wenig Glaubenserfahrungen, weil uns dieser Gehorsam, dieses Vertrauen fehlt oder manchmal wenig da ist, weil wir viel zu oft auch eigene Vorstellungen haben? Eigentlich wissen wir doch aus der Erfahrung, dass Gott da ist und dass er einen Plan hat. Gott ist ein liebender Vater. Gott ist dein liebender Vater. Und deshalb tu doch einfach, was er sagt. Amen.